Guten Tag, ich grüße dich. Heute habe ich ein Rätselgedicht für dich. Schreibe mir deine Lösung doch bitte ins Padlet oder in den Lernraum. Die vier Brüder von Caroline Stahl. Vier Brüder ziehen Jahr aus, Jahr ein, im ganzen Jahr spazieren. Doch jeder kommt für sich allein, uns Gaben zuzuführen. Der erste kommt mit leichtem Sinn ins reinste Blau gehüllet, streut Knospen, Blätter, Blüten hin, die er mit Düften füllet. Der zweite tritt schon ernster auf, mit Sonnenschein und Regen, streut Blumen aus in seinem Lauf, der Ernte reichen Segen. Der dritte naht im Überfluss und füllet Kuch und Scheune, bringt uns zum süßesten Genuss viel Äpfel, Korn und Weine. Verdrießlich braust der vierte her, in Nacht und Graus gehüllet, sie zürnend Wald und Wiesen leer, die er mit Schnee erfüllet. Wer sagt mir, wer die Brüder sind, die so einander jagen? Leicht rät sie wohl ein jedes Kind, drum brauch ich's nicht zu sagen. Und, wer sind die vier Brüder? Ich bin gespannt, ob ihr es erraten habt. Heute schulst du wieder deine Rechtschreibung mit entsprechenden Aufgaben. Anschließend bewegst du dich ein bisschen und zum Schluss gibt es ein weiteres Kapitel von Erich Kästner. Wir nähern uns dem Ende. Nächste Woche gibt es noch täglich ein Kapitel und dann ist das Buch zu Ende. Und bis dahin erfahren wir hoffentlich auch, ob du vor den Ferien noch einmal in die Schule kommst. Ich werde also auf jeden Fall noch nächste Woche den Podcast bereitstellen. In diesem Zusammenhang habe ich eine Bitte an dich. Im Lernraum habe ich im Bereich Deutsch zwei Umfragen zum Podcast und zu den Aufgaben bereitgestellt, bei denen ich dich bitte mitzumachen. Die Umfrage ist anonym. Ich sehe also deinen Namen nicht. Mir hilft die Umfrage dabei, besser einzuschätzen, wie du mit dem Podcast und den Aufgaben klarkommst. Wenn du mir hierzu natürlich zusätzlich etwas mitteilen möchtest, dann kannst du das natürlich ohnehin jederzeit machen. Klar? Außerdem ist nächste Woche wieder Abgabezeit. Bitte gebe am Montag ab 10 Uhr deine Wochenpläne der letzten 3 Wochen ab. Dazu gehören diesmal auch dein Deutschheft und dein Rechtschreiben 3-Heft. Bitte behalte dein Regelheft, dein Ich-bei-mir-zu-Hause-Heft und auch die Aufgaben, die dazu gehören. Du musst also wahrscheinlich das Aufgabenheft etwas auseinandernehmen. Ich werde diese Information aber auch einmal an Frau Schütz weitergeben. So, für heute brauchst du folgende Materialien. Deine Federtasche, dein Rechtschreiben 3-Heft, das dazugehörige Aufgabenheft und das zusätzliche zweiseitige Arbeitsblatt aus dem Aufgabenheft. Ich lade es zur Sicherheit auch noch einmal ins Padlet hoch. Bitte hole deine Unterlagen jetzt. Hast du alles gefunden und es liegt nun vor dir auf dem Tisch? Prima. Dann können wir jetzt ja anfangen. Heute ist wieder dein Rechtschreibtraining dran. Schlage zuerst die Seite 28 im Rechtschreibenheft 3 auf. Das heutige Thema ist die Endung NG oder NK. Die erste Aufgabe lautet, höre genau und entscheide. Was das bedeutet? Du hast recht. Du musst dir die Wörter laut vorsagen, damit du hören kannst, ob die Wörter mit NG oder mit NK geschrieben werden. Bei der zweiten Aufgabe musst du welche Strategie anwenden, um dir sicher sein zu können, wie man sie schreibt? Genau, du musst die Wörter verlängern. Denn dann kannst du die Endung gut hören. Und das hast du ja auch schon in der ersten Aufgabe so gut eingeübt. Bearbeite bitte jetzt diese beiden Aufgaben. Danach sehen wir uns gemeinsam das zweite Aufgabenblatt an. Und? Hast du alles gut geschafft? Das dachte ich mir. Du bist ja pfiffig und arbeitest schon die ganze Zeit so gut und so konzentriert. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Arbeitsblatt. Es hat zwei Seiten.
Oh Gott, so viel,
rufst du jetzt bestimmt entsetzt. Keine Panik. Die Aufgaben gehen wirklich ganz schnell. Ich möchte dir nur schnell zur Aufgabe 3 etwas erklären. Diese lautet: Setze die Verben in der richtigen Personalform in den Text ein. Verstehst du diese Aufgabe? Weißt du, was eine Personalform ist? Um das zu verstehen, müssen wir noch einmal die Verben, also die Tu-Wörter, uns anschauen. Du hast in den letzten Wochen ja bereits gelernt, dass Verben nicht nur anzeigen, welche Tätigkeit jemand ausübt oder in welchem Zustand sich etwas befindet, sondern auch, in welcher Zeitstufe man sich befindet. In der Gegenwart, also im Präsens, in der Vergangenheit, also im Präteritum, oder in der Zukunft, was man auch Futur nennt. Heute lernst du noch eine Funktion, also eine Aufgabe des Verbs dazu. Das Verb zeigt auch an, wer etwas macht, nämlich die Person. Es verändert sich, je nachdem, wer etwas macht. Ich gebe dir einmal ein Beispiel. Ich esse, du isst, er, sie oder es isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Es gibt insgesamt 6 Personalformen und entsprechend bis zu 6 Endungen des Verbs, jeweils 3 in der Einzahl, dem Singular, und 3 in der Mehrzahl, dem Plural. In der dritten Aufgabe sollst du also das Verb, das im Infinitiv, also in der Grundform, angegeben ist, in die richtige Personalform setzen. Das hört sich jetzt alles viel komplizierter an, als es ist. Schau dir die Aufgabe an und dann wirst du schnell merken, was ich meine. Los geht's! Mal sehen, wie schnell du die 6 Aufgaben bearbeitest. Ich schätze, dass du auf keinen Fall länger als 10 Minuten brauchst, oder? Auf die Plätze! Fertig! Los! Tada! Deine Deutschwoche ist hiermit zu Ende. Herzlichen Glückwunsch! Du hast wirklich wieder fleißig gearbeitet. Jetzt entspanne dich bei einer sportlichen Übung und im nächsten Kapitel von Erich Kästner im Anschluss daran. Ahoi, ihr wilden Piraten! Heute gehen wir auf Schatzsuche. Seid ihr bereit? Zuerst müssen wir durch einen tiefen, tiefen Fluss waten. Durch das Wasser zu waten ist nicht so einfach. Jeder Schritt ist langsam und schwer. Du musst immer erst dein eines Bein aus dem Wasser ziehen und den nächsten Schritt machen, bevor du das andere Bein nachziehen kannst. Ist das anstrengend. Und, siehst du das rettende Ufer? Ja? Puh, geschafft. Wo müssen wir nun entlang? Rechts? Links? Geradeaus? Oh nein! Nun müssen wir über einen hohen Berg steigen. Ist das anstrengend? Du musst deine Knie immer ganz hoch ziehen, denn der Anstieg ist sehr steil. Du kommst nur sehr langsam voran. Schritt für Schritt besteigst du den Berg. Oben angekommen, wischst du dir den Schweiß von der Stirn und atmest tief ein und wieder aus. Aber oje, jetzt musst du auf der anderen Seite wieder runter. Und das ist nicht weniger steil und nicht weniger anstrengend. Am besten läufst du jetzt nur auf den Fersen, damit du nicht vorne überkippst und den Hang herunterkugelst. Haha, wir sind auf der anderen Seite des Berges angelangt. was ist das hier, Piraten? Vor uns liegt ein dichter, grüner Urwald. Da müssen wir uns wohl durchschlagen. Das wird ein Abenteuer. Wie machen wir das? Ja, am besten mit einer Machete und großen, ausladenden Schwüngen. Immer abwechselnd. Rechts und links, rechts und links. Wie gut, dass uns kein wildes Tier angegriffen hat. Da hinten wird es heller, gleich sind wir da. Beim Klappbautermann, langsam wird es ganz schön heiß. Doch lasst uns mutig weitermarschieren. Der Urwald liegt nun endlich hinter uns. Dafür müssen wir nun aber eine heiße, trockene Wüste durchqueren. Die Sonne brutzelt von oben herab und es fällt dir immer schwerer, weiterzulaufen. Deine Schritte werden immer schleppender und deine Haltung immer gebeugter. Fast schon schleifen deine Hände im heißen Sand. So nach vorne gebeugt gehst du jetzt. Ist das heiß. Ist das anstrengend. Auf, ihr wilden Piraten, das schaffen wir. Doch, was sehe ich da in der Ferne? Dort stehen zwei große Palmen in der sengenden Hitze. Ob da wohl endlich der Schatz begraben liegt? Schnell, lasst uns hinlaufen. Haha, jetzt sind wir endlich da. Lasst uns nach dem Schatz graben. Los, ihr wilden Piraten, schneller, grabt, was ihr könnt. Mit den Händen, mit der Schaufel, mit allem, was dir zur Verfügung steht. Gleich haben wir es geschafft. Jo, ho, 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 das ist die Schatztruhe. Wir haben sie gefunden. Was da wohl drin ist? Lasst uns die Truhe öffnen. Na und? Was glaubst du, ist in der Schatzkiste? Schreibe mir deine Idee ins Padlet. So, mein kleiner Pirat oder meine kleine Piratin, jetzt ist dein Piratentag vorbei und du kannst dich ans Lagerfeuer setzen und dem Seemannsgarn von Erich Kästner folgen, wenn du magst. Heute geht es um seinen Onkel Franz und der wird Millionär.
Das 12. Kapitel. Onkel Franz wird Millionär. Das vorherige Kapitel klang nicht sehr heiter. Ein Kind hatte Kummer und das Kind war ich selber. Hätte ich es euch nicht erzählen sollen? Das wäre falsch gewesen. Kummer gibt es, glaube ich, wie Hagelschlag und Waldbrände. Man kann sich eine glücklichere Welt als die unsere ausmalen, eine Welt, worin keiner hungert und niemand in den Krieg muss. Doch auch dann bliebe noch Kummer genug zurück, der sich durch vernünftige Regierungen und beherztere Maßnahmen nicht ausrotten ließe. Und wer diesen Kummer verschwiege, wäre ein Lügner. Durch rosarote Brillen sieht die Welt rosarot aus. Das mag ein hübscher Anblick sein, aber es handelt sich um eine optische Täuschung. Es liegt an der Brille und nicht an der Welt. Wer beides miteinander verwechselt, wird sich wundern, wenn ihm das Leben die Brille von der Nase nimmt. Es gibt auch Optiker, ich meine eigentlich Dichter und Philosophen, die den Leuten Brillen mit schwarzen Gläsern verkaufen, und schon ist die Erde ein Jammertal oder ein hoffnungslos verfinsterter Stern. Wer uns dunkle Brillen empfiehlt, damit uns die Sonne nicht zu sehr in die Augen sticht, ist ein braver Kaufmann. Wer sie uns aufsetzt, damit wir glauben sollen, die Sonne scheine nicht, ist ein Gauner. Das Leben ist nicht nur rosafarben und nicht nur schwarz, sondern bunt. Es gibt gute Menschen und böse Menschen und die Guten sind mitunter böse und die Bösen manchmal auch gut. Wir können lachen und weinen und zuweilen weinen wir, als könnten wir nie wieder lachen oder wir lachen so herzlich, als hätte es vorher nie einen Moment gegeben, wo wir geweint haben. Wir haben Glück und haben Unglück und Glück im Unglück gibt es auch. Wer es besser weiß, ist ein Besserwisser. Wer sich hinstellt und behauptet, 2 mal 2 sei 5, steht einzig da, doch das ist auch alles. Er kann mit seiner Originalität einpacken. Alle Wahrheiten sind und klingen nicht originell, doch es sind und bleiben Wahrheiten, und das ist die Hauptsache. Ich hatte geweint, als könne ich nie wieder lachen, und ich konnte wieder lachen, als hätte ich nie geweint. Es ist schon wieder gut, hatte meine Mutter gesagt, und so war es wieder gut, fast wieder gut. Die Hechtstraße war eine schmale, graue und überbevölkerte Straße. Hier hatten, weil die Läden billig waren, Onkel Franz und Onkel Paul als junge Fleischermeister begonnen, ihr Leben zu meistern. Und obwohl die beiden einfenstrige Geschäfte nur durch die Fahrstraße getrennt einander gegenüber lagen und die zwei Inhaber gleicherweise Augustin hießen, geriet man sich nicht in die Haare. Die beiden Brüder waren geschickt, fleißig, munter und beliebt, ihre Jacken und Schürzen blütenweiß und ihre Wurst, ihr Fleischsalat und ihre Sülze vorzüglich. Tante Lina und Tante Marie standen von früh bis spät hinter ihren Ladentischen und manchmal winkten sie einander über die Straße hinweg fröhlich zu. Tante Marie hatte 4 Kinder, darunter den von Geburt an blinden Hans. Er war immer fidel, aß und lachte gern und kam, als Tante Marie seine Mutter starb, in die Blindenanstalt. Dort wurde er im Korbflechten und als Klavierstimmer ausgebildet und, noch sehr jung, von Onkel Paul mit einem armen Mädchen verheiratet, damit er jemanden hatte, der sich um ihn kümmere. Denn der Vater selber hatte für den Sohn mit den blinden, pupillenlosen Augen keine Zeit. Die 3 ehemaligen Kaninchenhändler, auch der älteste, der Robert Augustin in Döbeln, waren robuste Leute. Sie dachten nicht an sich und an andere dachten sie schon gar nicht. Sie dachten nur ans Geschäft. Wenn der Tag 48 Stunden gehabt hätte, hätten sie vielleicht mit sich reden lassen. Dann wäre womöglich ein bisschen Zeit für Nebensachen und Kleinigkeiten übrig geblieben, wie für ihre Frauen, Kinder, Brüder und Schwestern oder für ihre eigene Gesundheit. Doch der Tag hatte nur 24 Stunden und so waren sie rücksichtslos, sogar gegen ihren Vater. Er litt an Asthma, besaß kein Geld und wusste, dass er bald sterben würde, doch er war zu stolz, um seine 3 ältesten Söhne um Hilfe zu bitten. Er entsann sich wohl auch des Sprichworts, ein Vater könne leichter 12 Kinder ernähren als 12 Kinder einen Vater. Die Döbelner Schwestern, arm wie Kirchenmäuse, schrieben meiner Mutter, wie schlimm es um meinen Großvater stehe. Meine Mutter lief in die Hechtstraße und beschwor ihren Bruder Franz, etwas zu tun. Er versprach es ihr und hielt sein Wort. Er schickte ein paar Mark per Postanweisung und eine Ansichtskarte mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für die väterliche Gesundheit. Das heißt, er schrieb die Karte nicht etwa selbst. Das erledigte seine Frau. Der Sohn hatte für den Gruß an seinen Vater keine Zeit. Zum Begräbnis des alten Mannes kurz darauf reiste er allerdings persönlich. Da ließ er sich nicht lumpen. Denn Hochzeiten und Silberhochzeiten in der Familie, vor allem aber Begräbnisse, bildeten eine Ausnahme. Dafür fand man Zeit. Auf den Friedhofen, an den Särgen, da traf man sich, mit Gehrock und Zylinder, mit Taschentüchern zum Tränenwischen. Die Augen und die Nasenspitzen wurden rot und die Tränen waren sogar echt. Auch noch beim Leichenschmaus saß man zusammen. Während des Mittagsessens ging es angemessen traurig zu. Beim Kaffee und Kuchen wurde gelacht und beim Cognac zogen die Kaninchenhändler A.D. heimlich die goldene Taschenuhr aus der schwarzen Weste. Sie hatten es wieder eilig. Adieu, lasst euch mal wieder blicken. Schade, es ist gerade so gemütlich. Nur bei ihrem eigenen Begräbnis blieben sie länger. Franz Augustin und Paul Augustin residierten in der Hechtstraße auch noch, nachdem sie ihre Fleischerläden mit Gewinn verkauft hatten und endgültig Pferdehändler geworden waren. In den Hinterhöfen war für Pferdeställe Platz genug, für Onkel Paul schon gar, weil er nur Warm- und Vollblüter kaufte und verkaufte. Nur Kutsch- und Reitpferde, nur das Feinste vom Feinen. Schon nach wenigen Jahren durfte er sich königlicher Hoflieferant nennen. Er ließ den Titel auf das Firmenschild überm Haustor malen und war nun etwas ähnlich Nobles wie der Hofjuwelier. Dieser handelte nur mit den schönsten Brillanten und Perlen und Onkel Paul bot nur die edelsten Pferde an. Dafür genügten ihm 10 Ställe. Manchmal kam der König selber, stellt euch das vor, in die schmale, mickrige Hechtstraße mit den Prinzen und dem Hofmarschall und dem Leibjäger zu meinem Onkel Paul. Trotzdem trieb ich mich 1000-mal lieber und 100-mal häufiger im Hof und in den Stallungen auf der anderen Straßenseite herum. Onkel Franz war zwar saugrob und zum Hoflieferanten hätte er bestimmt kein Talent gehabt. Wer weiß, was er Friedrich August III. Von Sachsen alles gesagt und wie mächtig er ihm auf die Schulter geklopft hätte. Mindestens der Hofmarschall und der Adjutant à la suite wären in Ohnmacht gefallen. Aber der saugrobe Onkel Franz gefiel mir besser als der hochnoble Onkel Paul, den die Geschwister aus Jux Herr Baron nannten. Und zwischen seinen Knechten und Pferden fühlte ich mich wie zu Hause. In den braunen Holzställen, die sich an den Längsseiten des schmalen Hofes hinzogen, war für etwa 30 Pferde Raum, für die Dänen und Ostpreußen, für die Oldenburger und Holsteiner und für die flämischen Kaltblüter, die gewaltigen Brabanten mit den breiten Kruppen und den hellen Riesenmähen. Zentnerweise schleppten die Knechte Heu, Hafer und Häcksel heran und hektoliterweise Eimer für Eimer frisches Wasser. Die Gäule futterten und soffen, dass man nur so stauen konnte. Sie stampften mit den klobigen Hufen, peitschten mit den Schweifen die Fliegenschwärme vom Rücken und wieherten einander von Stall zu Stall herzliche Grüße zu. Wenn ich näher trat, wandten sie den Kopf und schauten mich fremd und geduldig aus ihren unerforschlichen Augen an. Manchmal nickten sie dann und manchmal schüttelten sie die riesigen Häupter. Aber ich wusste nicht, was sie meinten. Rasmus, der hagere Großknecht aus Dänemark, der kein S sprechen konnte, ging prüfend von Stall zu Stall. Und Onkel Bruno hinkte neben dem dicken Tierarzt geschäftig übers Kopfsteinpflaster. Der dicke Tierarzt kam oft. Pferde haben ähnliche Krankheiten wie wir. Manche, wie Influenza und Darmkolik, haben den gleichen Namen. Andere heißen Druse, Mauke, Rotz und Spat und alle miteinander sind sehr gefährlich. Wir sterben nicht an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Mumps oder Bauchgrimmen. Bei den Pferden, diesen vorgeschichtlichen Vegetariern, ist das gar nicht so sicher. Sie fressen zu nasses Heu und schon blähen sich ihre Bäuche wie Ballons, schon wühlen Schmerzen wie Messer im Leib, schon können sich die Därme verschlingen und der Tod klopft an die Stalltür. Sie sind erhitzt und saufen zu kaltes Wasser und bald beginnen sie zu husten. Die Drüsen schwellen, die Nüstern triefen, das Fieber steigt, die Bronchien rasseln, die Augen werden stumpf und schon wieder hebt der Tod den Knöchel. Manchmal kam der dicke Tierarzt bei Zeiten, manchmal kam er zu spät, dann rumpelte der Wagen des Abdeckers in den Hof und holte den Kadaver fort. Die Haut, die Hufe und das Rosshaar waren noch zu gebrauchen. Das Ärgste an solch einem Pferdetod war der Geldverlust. Im Übrigen hielt sich der Schmerz in Grenzen, und das war kein Wunder, die Pferde gehörten ja nicht zur Familie. Eher glichen sie vierbeinigen Hotelgästen, die ein paar Tage und mit voller Verpflegung in Dresden übernachteten. Dann ging die Reise weiter, auf ein Rittergut, zu einer Brauerei, in eine Kaserne, je nachdem, oder mitunter zur Abdeckerei. Hoteliers weinen nicht, wenn ein Gast stirbt. Man trägt ihn heimlich über die Hintertreppe. Die ungemütlich, kleinbürgerlich möblierte Wohnung lag über dem Fleischerladen, worin längst ein anderer Meister Koteletts hackte und mit der Breitseite des Beils flach klopfte. In der Wohnung regierte Frieda, das schmale Mädchen aus dem Erzgebirge, das stille und energische Dienstmädchen. Frieda kochte, wusch, putzte und vertrat an meiner Cousine Dora Mutterstelle. Denn die Mutter selber, Tante Lina, hatte keine Zeit für ihr Kind. Sie war ohne jede kaufmännische Vorbildung Geschäftsführerin geworden und saß von früh bis spät im Büro. Mit Schecks, Lieferantenrechnungen, Steuern, Löhnen, Wechselprolongationen, Krankenkassenbeiträgen, Bankkonten und ähnlichen Kleinigkeiten gab sich Onkel Franz nicht ab. Er hatte gesagt, das erledigst du. Und so erledigt sie es. Hätte er gesagt, spring heute Abend um 6 von der Kreuzkirche, wäre sie gesprungen. Womöglich hätte sie droben auf dem Turm einen Zettel hinterlassen. Lieber Franz, entschuldige, dass ich 8 Minuten zu spät springe, aber der Bücherrevisor hielt mich auf. Deine dich liebende Gattin Lina. Glücklicherweise kam er nicht auf die Idee, sie springen zu lassen, sonst hätte er seine Prokuristin verloren. Das wäre dumm von ihm gewesen und dumm war er nicht, mein Onkel Franz. Das Büro, es hieß noch Comptoir, befand sich am Ende des Hofs, zwischen den Stallzeilen im Erdgeschoss eines kleinen Hintergebäudes. Hier diente und herrschte Tante Lina. Hier am Schreibtisch handelte sie mit Lieferanten. Hier holten die Knechte ihren Wochenlohn. Hier stellte sie Schecks aus. Hier führte sie Buch. Hier prüfte der Revisor ihre Eintragungen. An der Rückwand stand der Panzerschrank und nur die Tante hatte den Schlüssel dazu. Schlüsselbund und Geldtasche baumelten an ihrer Schürze. Den Bleistift streckte sie schräg in die Frisur. Sie war resolut und ließ sich nichts vormachen. Ein einziger Mensch auf der Welt verursachte ihr Herzklopfen. Der Herr, so nannte sie ihn, wenn er nicht dabei war. War er im Zimmer oder am Telefon, sagte sie Franz zu ihm. Ja, Franz. Natürlich Franz. Gewiss Franz. Selbstverständlich Franz. Dann klang ihre sonst recht energische Stimme wie die eines Schulmädchens. Wenn er sie brauchte, brüllte er, wo er ging und stand, nur das Wort Frau, und schon rief sie, ja, Franz, und rannte, als gelte es ihr Leben. Dann brauchte er nur noch zu sagen, heut Nacht fahre ich mit Rasmus nach Flensburg zum Markt, gib mir 20.000 Mark mit, in 100 Mark Schein. Noch im Weglaufen band sie die Schürze ab, und eine Stunde später war sie von der Bank zurück, mit 200 Mark Schein. Später, als sie in der Villa wohnten, rannte ich statt ihrer, doch meine Bankbotenzeit gehört nicht hierher. Wenn Onkel Franz von den Märkten und Auktionen zurückkam, wenn die Pferde an der Rampe des Neustädters Güterbahnhofs ausgeladen und von den unterwegs gemieteten Knechten den Dammweg entlang und über den Bischofsplatz in die Hechtstraße geführt worden waren, begann des Onkels große Zeit. Erst mussten sich die Gäule herausfuttern, denn die reisenden Güterwagen und der Klimawechsel hatten die lebende Ware strapaziert. Doch schon ein paar Tage später drängten sich die Kunden im Hof wie auf einem Jahrmarkt, lauter imposante Leute mit beträchtlichem Pferdeverstand und dicken Brieftaschen. Offiziere mit ihren Wachtmeistern, Rittergutsbesitzer, Großbauern, Brauereidirektoren, Spediteure, Herren von der städtischen Müllabfuhr und der Pfundschen Molkerei. Man hatte den Eindruck, hier würden keine Pferde, sondern dicke Männer verkauft. Onkel Bruno hinkte mit einer Kiste Zigarren von einem zum anderen und bot Havannas an. In den Fenstern der umliegenden Hinterhäuser lehnten neugierige Frauen und Kinder, genossen das Schauspiel und warteten auf den Hauptdarsteller, auf Franz Augustin, den Herrn der Pferde. Und wenn er dann auftrat, wenn er lächelnd durch die Toreinfahrt kam, die Zigarre im Mund, den schicken Stock aus Bambus schwingend, die braune Melone flott und etwas schief auf dem Kopf, wussten auch die, die ihn noch nie gesehen hatten, sofort, das ist er. Der wird mich hineinlegen und ich werde mich noch einbilden, er hätte mir den Fuchswallach geschenkt. Gegen diesen Mann, gegen so viel selbstgewisse Kraft und heitere Selbstverständlichkeit war kein Kraut gewachsen. Wo er sich nach einigen Händeschütteln und Schulterklopfen gelassen und vierschrötig aufpflanzte, dort war die Mitte und alles hörte auf sein Kommando, die Knechte, die Pferde und die Kunden. Die Tiere wurden eines nach dem anderen in allen Gangarten gemustert. Die Knechte hatten die Pferde kurz am Halfter und rannten mit ihnen hin und her und wieder hin und her über den Hof. Besonders eigenwillige Gäule wurden von Rasmus vorgeführt. An seiner Hand trabten auch die hartmäuligsten Krippensetzer fromm wie Lämmer. Manchmal knallte Onkel Franz mit der Peitsche. Meistens wählte er nur mit seinem großen weißen Taschentuch. Er konnte das wie ein Varieté-Künstler. Das Taschentuch knatterte wie eine Fahne im Wind und brachte die faulsten Rösser in Fahrt. War ein Pferd gemustert worden, traten die Interessenten näher und begutachteten das Gebiss und die Fesseln. Der Onkel nannte den Preis und ließ nicht lange mit sich handeln. Dann wurde der Kauf durch Handschlag besiegelt, dass es nur so klatschte. Mir taten vom bloßen Zuhören die Handflächen weh. Tante Lina zog den Bleistift aus der Frisur und notierte den Käufer. Es war kaum nötig, denn der Handschlag galt wie ein Eid. Wer eine solche Abrede nicht eingehalten hätte, wäre als Geschäftsmann erledigt gewesen. Das konnte sich keiner leisten. Manchmal hatte der Onkel so viele Pferde mitgebracht, dass er über die Hälfte in fremden Ställen unterbringen musste. Bei seinem Bruder Paul und bei seinem Freund, dem Kommissionsrat Gäbler. Dann dauerte die Musterung tagelang und in der Kneipe im Vorderhaus ging es hoch her. Den Zigarrenqualm hätte man nicht einmal mit der Gartenschere zerschneiden können. Der Lärm und das wilde Gelächter quollen bis auf die Straße. Onkel Franz trank wie ein Bürstenbinder und behielt einen klaren Kopf. Onkel Bruno war schon nach dem vierten Schnaps blau wie ein Veilchen und Tante Lina trank gar nichts, sondern kassierte still und beharrlich. 100, 500 und 1000 Markscheine. Die dicken Brieftaschen ringsum magerten zusehends ab. Die Tante schrieb Quittungen, steckte den Kopierstift wieder in die Frisur und brachte die Geldbündel in den Panzerschrank, ins Comptoir, hinten im Hof. Der Franz Augustin, sagten die Leute, verdient sich noch dumm und dämlich. Dumm und dämlich? Da kannten sie ihn schlecht. Aber sie meinten es wohl auch nicht ganz wörtlich. Insgeheim waren sie sogar recht stolz auf ihn. Hier bewies einer der Welt, dass man es auch in der Hechtstraße zum Millionär bringen konnte. Das rechneten sie ihm hoch an. Sein Erfolg war ein Märchen. Und sie dichteten es weiter. Wer so reich geworden ist, sagten sie, der muss seinen Reichtum zeigen. Er braucht einen Palast. Er muss aus der Hechtstraße fort. Das ist er der Hechtstraße schuldig. So ein Quatsch, knurrte Onkel Franz. Mir genügt unsere Wohnung über dem Fleischerladen. Ich bin ja sowieso fast nie zu Hause. Doch das Hechtviertel war stärker als er und schließlich gab er nach. Er kaufte das Haus Antonstraße 1. Haus ist nicht ganz das richtige Wort. Es handelt sich um eine zweistöckige, geräumige Villa mit einem schattigen Garten, der fast ein Park war und mit der Schmalseite an den Albertsplatz angrenzte. An den Albertplatz, der zu meinem Schulweg gehörte. An diesen geschäftigen und trotzdem feierlichen Platz mit dem Theater und seinen zwei großen Springbrunnen, die Stilles Wasser und Stürmische Wogen hießen. Zu der großen Villa und dem kleinen Paar gehörten außer den beiden hohen alten Bäumen ein Treibhaus, zwei Pavillons und ein Seitengebäude mit einem Pferdestall, einer Wagenremise und einer Kutscherwohnung. In die Kutscherwohnung zog Frieda die Perle und wurde zur Wirtschafterin ernannt. Sie erhielt ein Dienstmädchen und einen Gärtner als Hilfe und übernahm die Regierung. Sie beherrschte vom ersten Tag an ihre neuen Pflichten, als sei sie in zweistöckigen Villen aufgewachsen. Tante Lina tat sich schwerer. Sie wollte keine gnädige Frau werden. Und sie wurde keine. Sie und Frieda stammten aus dem Erzgebirge und ihre Väter waren im gleichen Steinkohlenbergwerk Heuer gewesen.
So ist das also, wenn man Millionär werden will. Man muss verdammt viel arbeiten. Etwas von dem verstehen, was man arbeitet und, wenn man Erich Kästner Glauben schenkt, auch etwas rücksichtslos sein. Es hilft sicherlich auch, wenn man Menschen an seiner Seite hat, die einen unterstützen. Und wenn man die noch nicht einmal bezahlen muss, ist das sicherlich auch förderlich. Ob das aber ein Erfolgsrezept ist, mit dem jeder Millionär werden kann? Ich bin da unschlüssig. Ganz sicher bin ich mir aber, dass ich nicht gerne Onkel Franzens Frau gewesen wäre. Nicht nur die Deutschstunde für heute, sondern auch die Schule für diese Woche sind jetzt zu Ende. Vorausgesetzt, du bist auch mit den Aufgaben für die anderen Fächer fertig. Morgen ist auf jeden Fall ein Feiertag und vor dir liegt ein langes Wochenende mit schönem Wetter. Ich hoffe, du kannst es nutzen. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Wir werden uns ein wenig vom Rechtschreibtraining abwenden und uns dafür deinem Wissen über die deutsche Sprache nähern. Bleib gesund und munter. Tschüss!